Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 12. September, Mittagszeit schon. Die Börse geht so langsam Richtung Wochenende. Und ja, auch diesmal gab es wieder einige sehr interessante Entwicklungen. Unter anderem hat Adobe mal wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben, nachdem ja die Softwarekonzerne, also wirklich Wahnsinn, wie schwierig die es aktuell haben. Aber Adobe hat mit starken Zahlen mal wieder so ein bisschen für positive Schlagzeilen gesorgt. Es gab den Klarna-Börsengang. Und ansonsten noch jede Menge Quick News, hauptsächlich auch wieder aus dem Tech-Sektor. Und wir haben heute mal noch ein paar Aktien mitgebracht, auf die wir gerade ein Auge geworfen haben, die vor allem so für Nachkauf aktuell bei uns sehr hoch im Kurs stehen. Genau. Aber zu Beginn natürlich immer erstmal einen kurzen Überblick verschaffen. Was ist denn aktuell so los? Was sollte man denn so zum jetzigen Zeitpunkt wissen?
Ja, aktuell ist in den USA los, neue Rekorde im Dow Jones, im S&P und im Nasdaq. Also das war jetzt am Donnerstag wirklich spannend zu beobachten, dass es mal wieder seit längerem so einen breiten Aufschwung gab bei vielen Aktien. Wir haben ja zuletzt, und da habe ich auch vor kurzem mal so eine Story gemacht, so diese Situation gehabt, dass es in Trippelschritten nach oben ging in den Indizes. Aber so die breite Masse an Aktien hat sich nichts getan. Und bei mir war es zumindest so, also sind die einen Aktien mal ein bisschen gestiegen, dann waren die anderen schwach, dann hat sich das wieder gedreht, da war der Rest ein bisschen stärker. Dann sind die vorherigen Highflyer runtergekommen. Also das war extrem zäh. Und vor allen Dingen an dem Tag, wo dann, genau der Mittwoch war das, wo dann ja Oracle die Zahlen gemeldet hat, das war ja dann, ging ja ins Absurde, dass da ein paar wenige Aktien im Plus waren, aber alles andere abgestraft wurde. Man hatte fast so das Gefühl, da wird jetzt aus allen Aktien, wird das Geld abgezogen, wird nochmal in Oracle und in einige andere KI-Werte reingepumpt. Also das war dann schon echt sehr bitter, wenn man da bei Oracle nicht dabei war, wie ich zum Beispiel. Ich habe sie nicht im Depot und die hat ja so einen teilweise einen 40% Satz gemacht, zeitweise sogar noch mehr. Larry Ellison ist der neueste reichste Mensch der Welt, hat Elon Musk jetzt abgelöst. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Gestern kam ja Oracle dann doch deutlich zurück. 6% waren es zeitweise und auch AMD und Nvidia waren im Minus. Dafür aber der ganze Rest im Plus gewesen. Ich weiß nicht, ob wir das noch heute länger besprechen wollen. Es war ja dann so bei Oracle, dass die Zahlen, vor allen Dingen der Ausblick, wir hatten ja drüber gesprochen, ja extrem gut waren. Aber dann kam ja irgendwann raus, okay, das hängt halt vor allen Dingen von diesem 300 Milliarden Auftrag von OpenAI zusammen. Und ich habe da auch bei uns nochmal einen größeren Artikel zu geschrieben, dass natürlich das Ganze mit einer gewissen Gefahr verbunden ist. Also dieses ganze Kartenhaus, ich will es mal so nennen, könnte auch irgendwann einstürzen, denn aktuell ist es ja so, dass natürlich OpenAI dieses Geld gar nicht hat. Ne? Sie bereiten sich auf sehr viel Wachstum vor, wollen extrem viel investieren, hatten zuletzt ja auch nochmal 40 Milliarden aufgenommen. Die Bewertung war da dann 300 Milliarden. Jetzt gibt's angeblich schon Berichte, die Bewertung ist bei 500 Milliarden, weil einzelne Mitarbeiter Shares verkaufen können. Ja, aber trotzdem, wenn sie diese Ziele erreichen wollen mit diesen Investitionen, dann müssten sie so unfassbar viel Geld noch aufnehmen einfach. Und das hängt natürlich davon ab, ob sie weiterhin auch wirklich so stark wachsen. Wenn es da nur den kleinsten Zweifel gibt irgendwann, dann will ich nicht wissen, was passiert halt einfach. Ne? Denn auch Oracle hat ja brutale Schulden und sind dann auch von den Cashflows abhängig. Sie bauen ja dann die Rechenzentren und müssen da sehr viel Geld in die Hand nehmen, müssen in Vorleistung gehen. Softbank hängt da auch noch mit drin mit dem Skull Stargate-Projekt. Auch die sind bis über die Ohren hinaus verschuldet. Also das ist alles schon so sehr, sehr wackelig, muss man einfach sagen. Und auch Meta und Co., ja, wenn die wirklich so viel investieren, wie sie behaupten, dann reichen auch die Cashflows nicht mehr und sie müssen sich verschulden. Ob das alles so nachhaltig ist, puh. Aber klar, Stand jetzt, ne, also Oracle mit diesem Ausblick hat dem Markt sehr stark geholfen, aber ich würde zumindest das Ganze beobachten und wenn dann da Zweifel kommen oder doch dann zurückgerudert wird irgendwann, dann kann das natürlich auch für die Aktien ordentlich auch mal nach unten gehen. Ne? Aber
wobei, ab, ne, das ist halt ja so. Wobei man aber natürlich dazu sagen muss, also es ist jetzt ein Unterschied, das bei Oracle ist ja kein Ausblick gewesen, sondern das sind ja tatsächlich Fakten. Also das ist ja wie sozusagen das Backlog für die Umsätze. Also das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt einfach mal gesagt haben, hey, das wird outstanding oder sonst irgendwas. Ja, also das sind ja wirklich schon Aufträge, die halt gebucht sind sozusagen. Also die werden das stattfinden. Ja. Das ist aber natürlich trotzdem, auch nochmal ein Unterschied.
Ich könnte dir jetzt auch einen Auftrag rübergeben. Ich sage, hier Daniel, bauen wir mal ein neues Goldeselbüro für 1 Milliarde. Dann fängst du an zu bauen und dann sage ich dir nächstes Jahr, ach okay, das Geschäft hat sich doch nicht so gut entwickelt. Ich habe die Milliarde ja gar nicht. Und du hast angefangen zu bauen und dann stehst du blöd da. Ne? Also
das ist
so
klar.
Ganz einfach ausgedrückt könnte das passieren, weil OpenAI hat das Geld natürlich gar nicht, sondern sie müssen das irgendwann raisen. Sie müssen da immer wieder Geld auftreiben, Börsengang machen, was auch immer. Und das sind ja 50 Milliarden plus pro Jahr, was sie dann immer wieder aufnehmen müssen. Ne? Also das sind halt einfach Summen, die sind unvorstellbar einfach. Ne? Und aktuell denkt man so, ja, läuft alles, aber ich glaube, ganz so einfach wird es nicht. Zumindest habe ich da so ein paar Zweifel, oder man muss es zumindest beobachten.
Deswegen. Zumindest was das von OpenAI angeht, bei den anderen Unternehmen wissen wir, sie haben das Geld wie eine Alphabet. Klar, das Meta jetzt wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass sie 600 Milliarden investieren werden. Apple glaube ich jetzt auch nicht, aber es werden weiterhin sehr viele Milliarden halt in diese Projekte fließen. Wie gesagt, mit OpenAI hast du vollkommen recht, das ist nochmal eine Sondersituation, weil die ja per se kein Geld verdienen. Im Gegenteil, die verlieren sehr viel Geld, aber alle anderen oder fast alle anderen, die da eben zu den großen Investoren zählen, die haben auf jeden Fall sehr viel Geld, um es zu investieren. Wird sehr interessant zu sehen sein, auch wenn es da mal so in Richtung Abflachung geht. Denn aktuell sieht es halt schon so aus, dass die allermeisten von diesen AI-Schaufelverkäufern, gibt es ja einige. Ich bin nämlich gerade auch selbst noch da im Hintergrund an einem Video dran. Also nicht jetzt während der Folge, aber am Erstellen von so einem Video, wo so die ganzen Schaufelhersteller drin sind. Wenn man sie sich mal so anschaut, die allermeisten sind schon echt ultra hot einfach gelaufen. Ja, also das muss man halt auch einfach mit dazu sagen. Und auch da, auch wenn das viele gerne nicht hören, es wird auch da mal wieder ganz andere Zeiten geben, ja, also man sieht jetzt, hey, wie stark das alles gelaufen ist und wie toll das Ganze war, aber guckt euch mal die Softwareaktien gerade so nach der Corona-Zeit an, wie die gelaufen sind und jetzt auf einmal will sie gefühlt kein Mensch mehr dann eben haben, ja, also.
Wir haben es noch angesprochen, es trifft irgendwann jeden Sektor einfach mal.
Es auch, geht wenn man schnell sich aktuell mal.
Nicht vorstellen kann. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich hatte das so ein bisschen zusammengetragen, hatte ich einiges an Zeit investiert. Man weiß ja gerade gar nicht genau, wie der Umsatz ist. Also bei OpenAI, es liegt irgendwo so zwischen 12 bis 20 Milliarden US-Dollar Runrate dieses Jahr. Ne? Also wenn man das dann hochrechnet, wäre das irgendwo in dem Bereich. Dabei will man dieses Jahr 8 Milliarden verbrennen. Aber bis 2029 werden wohl weitere 80 bis 100 Milliarden nochmal verbrannt. Ne? Also das ist wirklich krass. Gleichzeitig möchte man auf 125 Milliarden Umsatz kommen. Und es ist natürlich aktuell so, dass es so jetzt erstmal die Grabenkämpfe sind. Umsatz erzielen, koste es, was es wolle. Ne? Und ne, also bei 12 bis 20 Milliarden Umsatz 8 Milliarden verbrennen, das ist natürlich auch, es ist schon ordentlich einfach, muss man sagen. Ja. Ne? Und also irgendwann, auch wenn man sich jetzt immer noch nicht vorstellen kann, wollen natürlich auch Investoren mal Cashflows sehen, freie Cashflows einfach. Und wir haben auch schon öfters darüber gesprochen, dass das Problem bei diesen ganzen Investitionen ist, auch bei Rechenzentren, auch bei den ganzen Rechenzentrumsanbietern, diese Abschreibungen, die hauen halt irgendwann so rein einfach auf. Also wenn da jetzt nicht irgendwann Geschäftsmodelle entstehen, die halt auch Geld verdienen, dann haben wir hier wirklich halt ein riesiges, zumindest vorläufiges Investitionsgrab, so wie es damals 2000 war mit der Dotcom-Bubble. Klar, das Internet ist heute so ungefähr das Krasseste, was es gibt, ja, aber es gab ja auch mal diesen Hype und dann hat man gedacht, ey, alles wird geil und so, dann waren aber doch keine Geschäftsmodelle da und dann hat es eben lang gedauert, ne, und da war auch viel verbrannte Erde. Diesmal sieht es ein bisschen anders aus, weil wir haben ja schon Umsätze und die wachsen extrem stark. Trotzdem wird brutal viel Geld verbrannt einfach. Und das muss irgendwann drehen. Ich glaube, darauf kommt es halt drauf an. Denn wenn jetzt irgendwann auffällt, dass das Wachstum bei ChatGPT deutlich zurückgeht und sie trotzdem noch brutal Geld verlieren, dann wirst du sehen, da werden nicht Investoren sagen, hey, hier, take my money, 500 Milliarden Börsenwert, 1 Billion Börsenwert, 2 Billion Börsenwert. Irgendwann wird es halt nicht mehr so sein. Und dann kann sich dieses Rad halt auch sehr schnell zurückdrehen. Und wenn OpenAI schwächelt, dann wird Oracle schwächen, dann werden die ihre Bestellungen bei Nvidia vielleicht stornieren. dann wird, keine Ahnung, Arista ein Problem haben. Was heißt ein Problem? Ne? Dann geht halt der Umsatz auf jeden Fall zurück, das Umsatzwachstum. Oder wir kommen vielleicht auch dort in eine Delle rein. Also dieses ganze Thema sollte man auf jeden Fall mal im Blick haben, meiner Meinung nach. Auch wenn es aktuell halt noch nicht danach aussieht. Ich würde auch nicht dagegen wetten. Ne? Also ich bin jetzt kein Shortseller oder so und möchte auch keine Panik verursachen. Aber also Sam Altman hat ja selbst gesagt, wir sind in einer KI-Blase und da werden viele viel Geld verlieren. Frage ist halt, wer alles und wer da als Lachender rauskommt und wer halt doch irgendwie in der Materialschlacht verloren hat einfach. Ne? Deswegen. Aber keine Ahnung, wann das passiert, ob das passiert. Das sind halt nur so ein paar Gedanken gewesen.
Und was ich aber trotzdem jetzt an der Situation interessant finde, auch wenn man jetzt zum Beispiel bei vielen an der Seitenlinie steht und sagt, ey, da habe ich jetzt einiges verpasst, auch sowas wie Vertiv beispielsweise, also auch so die etwas kleineren Player dann unter diesen großen KI-Gewinnern, könnte man ja auch sagen, hey, wenn es jetzt dann aber doch mal wieder extrem schwierig dann wird und weil es wird ja da auch wieder ein neuer Investitionszyklus dann kommen, das ist jetzt nicht so, dass die jetzt einmal alle die Milliarden investieren und dann nie wieder, da könnte man sich ja schon mal zumindest auch so von der Watchliste her positionieren und sagen, hey, wenn es da mal wieder so ein großes Schütteln und Beben gibt, dass man dann eben sich auch diese Unternehmen dann wieder raussucht. Denn gerade jetzt nochmal Stichpunkt dieses Jahr, Liberation Day, wäre es ja so gewesen, die meisten von diesen KI-Gewinnern, wenn man die sich da eingedeckt hätte, hätte man auch nochmal eine deutlich überproportionale Rendite gehabt, weil sich viele ja sogar verdoppelt haben oder mehr als verdoppelt. Broadcom ist ja da auch das beste Beispiel. Auch Nvidia, es hat sich, glaube ich, auch schon wieder verdoppelt zum Liberation Day. Ja, andere sind auch gut gelaufen, aber halt nicht so gut wie dann eben diese dann wieder. Also gerade so für die Zukunft ist es dann trotzdem auch interessant, sich jetzt schon mal mit den Unternehmen auseinanderzusetzen. Aber ich bin bei dir, dass du jetzt eben, dass man einfach sagt, ey, jetzt sollte man wirklich so ein bisschen auch vorsichtig sein, weil was soll da jetzt noch so die nächsten ein, zwei Jahre so an neuen News kommen? Natürlich einzelne werden immer wieder starke News haben, aber so der ganze Sektor, der wird jetzt schon irgendwann dann auch mal wieder, ja, also da wird auch mal, ja, etwas Ruhe wieder einkehren oder halt auch mal ein bisschen wieder eine Korrekturphase
dann. Wir sehen ja auch schon aktuell bei ein paar Highflyer-Aktien, die tun sich nicht mehr ganz so leicht auf dem Weg nach oben. Auch Palantir zum Beispiel hat ja ein bisschen korrigiert, gibt jetzt diverse Aktien, die nicht mehr ganz so easy laufen. Auch eine AMD zum Beispiel, da gab es auch jetzt Abstufungen und so weiter. Ne? Broadcom lief weiter extrem gut, jetzt Oracle, aber da wird es auf jeden Fall auch wieder gute Einstiegschancen geben. Und wenn die Aktien dann fallen, ist es auch nicht gleichzeitig das Weltende, wie man dann immer gerne mal denkt. Da hast du ja auch recht. Irgendwann kommt dann der nächste Upgrade-Zyklus und dann geht das ganze Spielchen wieder von vorne los.
Ja. Was gab es denn sonst noch so für Nachrichten? Erzähl mal.
Ja,
was
also mal der Markt, wie gesagt, der war gestern stark, die Marktbreite war gut. Das Thema ist weiterhin halt jetzt nächste Woche die Fed-Zinsentscheidung mit Pressekonferenz. 25 Basispunkte Zoll, Zinssenkung wird es zu, ich sag mal, zu 98% geben, also keine 50 Basispunkte, sondern 25 Basispunkte. Ich denke auch, wenn sie 50 Basispunkte machen würden, dann würde das sehr negativ aufgenommen werden, weil man dann sagt, oh, die Fed hat Panik, wir sollten auch Panik haben, so ungefähr. Sieht ja alles gar nicht mehr so gut aus, weil ja der Arbeitsmarkt deutlich schwächelt. Da gab es gestern wieder die Erstanträge, die waren heißer als erwartet, wobei das da irgendwie auch Sonderfaktoren drin waren und so weiter. Die Verbraucherpreise waren gestern minimal heißer als erwartet, aber das wurde auch so ein bisschen erwartet und dementsprechend ist es jetzt eigentlich fix, dass es die 25 Basispunkte werden. Ich hatte das schon mal gesagt, also was halt sein kann nächste Woche, weil wenn wir jetzt im Vorfeld immer weiter nach oben laufen und dann kommt halt Jerome Powell und sagt, ja, im Endeffekt ist wie erwartet, die Wirtschaft schwächt sich ab, der Arbeitsmarkt schwächt sich ab, wir sehen noch kein Rezessionsrisiko, die Inflation ist unter Kontrolle, wir senken die Zinsen, dass das halt dann doch ein Sell-the-News-Event wird und dass wir dann daraufhin so ein bisschen korrigieren während der Pressekonferenz. Das könnte ich mir vorstellen, gab es auch Analystenkommentare von JP Morgan, das ist denen ihr Basisszenario im Endeffekt, aber ob es dann wirklich genauso kommt, weiß man natürlich nicht einfach. Ne? Also wie gesagt, gestern war der Gesamtmarkt doch ja, außerordentlich stark und das hat mich auch verwundert, so, ne, weil dieser ganz schnelle Drift jetzt wieder hin von der breiten Masse an Aktien und vorher nur ein paar wenige KI-Aktien war schon verwunderlich. Was ja noch so stark zu beobachten war, was halt jetzt so ein bisschen reinspielt, wenn der Arbeitsmarkt schwächer wird, ne, wie steht's um die Verbraucher? Gibt's viele Aussagen, dass die noch immer wohl ganz gut unterwegs sind. Da gibt's aber auch die ersten Aussagen, dass die mit den eher schwachen Einkommen und mittleren Einkommen, dass die anfangen, auf die Bremse zu treten. dass es da erste Probleme gibt bei Kreditausfällen und so weiter. Ne? Und deswegen war noch zum Beispiel gestern eine Affirm wieder im Minus, so bei Now Pay Later. Weiß nicht, wolltest du über Klarna noch ganz kurz sprechen? Die hatten ja, ja ihren Börsengang, den haben sie mehrmals probiert, immer wieder abgesagt irgendwie. Die hatten ja auch mal eine Mondbewertung von 45 Milliarden Dollar, waren es, glaube ich. Das ist ja ein schwedisches Unternehmen. Ich glaube, die haben jetzt ihren Sitz aber in Großbritannien mittlerweile, sind jetzt an die Nasdaq gegangen und haben jetzt natürlich dieses Fensterchen genutzt und sind dann die Börse gegangen. Zu einem Kurs von 40 Dollar war das jetzt, haben sie sogar nochmal angehoben. Und ja, kamen mit 52 Dollar rein, im Hoch 57, dann gestern im Tief auf 43 Dollar wieder. Also da kam auch direkt wieder Druck rein.
Ja, also sie sind aktuell so bei einer Bewertung. Nach dem ersten Tag waren sie mit 17 Milliarden bewertet. Das ist immer mal so ein guter Faktor, dass man mal so weiß, wo sie ungefähr sind. Also ihre Höchstzeiten, die liegen lange hinter ihnen. Das ist doch bevor sie an die Börse gekommen sind, ja. Ich muss halt dazu sagen, ja, das Geschäftsmodell von Klarna, es reißt halt einen nicht so vom Hocker, ja. Man kennt sie natürlich so auch so von diesem Buy Now, Pay Later Thema. Sie verdienen aber tatsächlich das meiste Geld gar nicht mit diesem Buy Now, Pay Later, sondern tatsächlich eher durch die Händlergebühren. Das ist also so ihre große Einnahmequelle. Sie sind sozusagen das Bindeglied wie so ein Kreditkartenhersteller. Also Klarna sorgt dann eben dafür, dass es keine Zahlungsausfälle gibt. Ansonsten schicken sie dir dann eben die Inkasso vorbei. Nee, ist natürlich Spaß, ja. Aber also es ist halt hauptsächlich so das Geschäftsmodell, dass du über Klarna dann halt da bezahlen kannst. Ich habe jetzt da für mich noch nicht so den Mehrwert, gerade so im Gegensatz zu einer PayPal jetzt beispielsweise gefunden. Man sieht es jetzt immer öfters in Online-Shops. Ja, es gibt auch Klarna, es ist sichtbar, aber es gibt halt eben auch PayPal. Auch PayPal geht ja immer mehr ins Buy Now, Pay Later-Geschäft dann eben rein. Also für mich hat da jetzt Klarna noch nicht irgendwie so gezeigt, dass sie jetzt so dieses einzigartige Geschäftsmodell oder Burggraben dann eben haben. Sie sind sehr bekannt, vor allem bei den Jugendlichen. Also da haben sie, glaube ich, gutes Marketing auch über viele Jahre hinweg gesehen. Da gab es auch mal diesen TikTok-Hype, wo man seine Klarna-Schulden gezeigt hat. Also es zeigt dann eben auch, man sollte nicht bei jedem Hype mitmachen. Das ist tatsächlich auch so einer. Ich kann da auch mal eine nette Anekdote erzählen. Da war ich mal in einer Großstadt unterwegs, in einer U-Bahn dann auch. Und neben mir ist ein Mädchen gesessen, ich weiß nicht, 16, 17 würde ich sie schätzen, und hat dann halt ihr Handy hochgehalten. Dann konnte ich zufällig sehen, ja, Schulden-Ding minus 500 Euro oder so. Da habe ich auch gedacht, ja, okay. Lebt dann halt auch so ein bisschen über die Verhältnisse, ja. Also, schwieriges Thema. Also mich persönlich interessiert Klarna tatsächlich so als Unternehmen gar nicht. Ich finde es völlig uninteressant vom Thema her. Ich würde mich da weiterhin eher mit den Kreditkarten Herausgebern wie Visa und Mastercard bestellen oder auch eine American Express. Das finde ich vom Geschäftsmodell her deutlich spannender als sowas wie eine Klarna. Vor allem auch, wenn man so im Vergleich mit PayPal sieht, ist für mich PayPal halt auch deutlich breiter verstrickt mittlerweile. Also die gucken ja auch, dass sie so in andere Bereiche reingehen. Gefällt mir halt so vom Gesamtding her auch deutlich besser als jetzt eine Klarna. Ja.
Ich muss sagen, also ich nutze Klarna sogar teilweise immer, vor allen Dingen ganz gerne, wenn man, keine Ahnung, bei Zalando oder About You bestellt. Und man weiß ja natürlich oder höchstwahrscheinlich, dass du nicht alles behältst. Dann gehe ich halt ungern in Vorleistungen, schicke da per PayPal und man kennt's. Bis dann da diese Retouren bearbeitet werden, dann Geld wieder erstattet wird, kann das teilweise wirklich lang dauern, 2-3 Wochen oder so. Und da sage ich mir halt, ich mache Kauf auf Rechnung über Klarna. Und dann geht das Paket raus, dann hast du 30 Tage zu zahlen. Das ist kein Buy Now, Pay Later, sondern einfach Kauf auf Rechnung, du hast deine Zeit. Und dann schickst du den Kram zurück und überweist einfach nur das Geld von den Sachen, die du wirklich behältst. Und deswegen nutze ich das und es klappt auch eigentlich echt gut. Und die App und so ist auch super. Also ich sehe es nicht so negativ, aber ich würde es trotzdem nicht investieren. Denn ja, du hast halt schon bei diesem Geschäftsmodell diese ganzen Kreditrisiken. Und vor allen Dingen, wenn es ja genau jetzt losgeht, dass der Arbeitsmarkt in den USA schwächer wird und dann man die Klarna-Schulden nicht mehr bezahlen kann oder so, dann ja, wird es schwieriger. Noch die letzten Zahlen haben das ja so ein bisschen schon gezeigt. Ich habe gerade eben mal ganz schnell versucht zu recherchieren. Also Q2 2025 hatten sie 20% Umsatzwachstum auf 823 Millionen, haben aber unterm Strich einen Nettoverlust wieder von 52 bis 53 Millionen gehabt. Im Vorjahr waren es 18 Millionen, ne? Aber gut, da waren irgendwie aktienbasierte Vergütungen drin, Restrukturierungskosten und so weiter. Aber Ich habe so das Gefühl, dass bei Affirm, die sind da schon irgendwie ein, zwei Schritte weiter und die wachsen ja auch deutlich schneller und waren sogar jetzt positiv gewesen. Deswegen, ne? Aber auch Affirm zum Beispiel, die waren gestern auch sehr schwach, ja, weil eben so ein bisschen die Angst herrscht, dass sich das Umfeld wieder etwas verschlechtern könnte. Aber ja, ich werde es mir auf jeden Fall mal weiter anschauen. Aktie kam jetzt, wie gesagt, die ersten zwei Handelstage dann doch unter Druck. Während wir aufnehmen, ist sie jetzt 3% im Plus vorbürstlich. Das kann sich aber auch schnell ändern. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie nochmal hier das IPO-Level von 40 US-Dollar testet. So ein bisschen haben sie sich wahrscheinlich kaputt gelacht bei Klarna, dass sie das sogar nochmal erhöhen konnten. Ich glaube, es war mehrfach überzeichnet. Da hat man natürlich schön alles mitgenommen, was geht, und hat es jetzt endlich geschafft an der Börse. Aber ich glaube, das muss sich jetzt vor allen Dingen mal in der Rezession nochmal so ein bisschen bewähren, das Geschäftsmodell, wie gut das wirklich funktioniert. Ja, deswegen, also klar, man kann so eine Aktie mal zocken, aber dann, also ich finde Firm da besser, muss ich sagen.
Ja, dann springen wir jetzt aber mal weiter, weil wir noch einige andere Themen haben. Adobe, ein Lebenszeichen. Man glaubt es kaum, die Aktie war mal endlich wieder im grünen Bereich. Wir haben es ja auch die letzten Folgen immer wieder mal behandelt. Ich habe zwar schon vor einigen Jahren so auf diese kommenden Probleme von Adobe hingewiesen, aber jetzt wiederum sind wir hier wirklich schon so in einer Range dann angekommen, wo wir so von Forward-KGV 16, 17 reden, wo ich dann sagen muss, okay, da ist jetzt dann aber doch auch, finde ich, die Skepsis schon wieder so ein bisschen zu groß dann einfach, weil sie verdienen immer noch wahnsinnig viel Geld. Es ist unheimlich margenstark, dieses Unternehmen. Und sie haben jetzt auch mal wirklich wieder richtig starke Zahlen präsentiert. Und das ist jetzt auch mal zu einer wirklich sehr guten Zeit gewesen. Dann stell dir mal vor, sie hätten jetzt ihre Prognosen nicht gehabt. Ich glaube, die Aktie wäre nochmal zweistellig runtergegangen. Aber jetzt ist es eben der Fall, dass sie es nicht nur geschafft haben, endlich auch mal wieder zweistellig zu wachsen. Also das ist schon mal wieder eine wirklich sehr gute Nachricht gewesen, je nachdem, unter welchen währungsbereinigten Aspekten man das sieht. 10-11% des Wachstums, 5,99 Milliarden. Erwartet wurden aber nur 5,92 Milliarden. Also da doch ein gutes Stück mehr. Und zum anderen, was hier ebenfalls wirklich recht gut aufgenommen worden ist, ja, dass dann eben natürlich auch die Abo-Erlöse wieder so stark, die sind sogar um 12% gewachsen. Das ist ja mittlerweile auch das, worauf man bei Adobe nur noch schaut, ja. Also von 6 Milliarden sind 5,8 Milliarden diese Abo-Erlöse, ja. Die Product Revenues, die gehen immer weiter nach unten. Das spielt aber da jetzt keine große Rolle mehr. Und vor allem auch die Prognose für das vierte Quartal, das jetzt dann kommen sollte, lagen über den Erwartungen, ja, also 6,08 war die Prognose von den Analysten und das ist jetzt die allerunterste Range von Adobe, 6,08 bis 6,13 Milliarden erwarten sie für das nächste Quartal und dadurch haben sie jetzt dann auch die Umsatzprognose angehoben und das ist wirklich zum denkbar wahrscheinlich besten Zeitpunkt dann gekommen, um jetzt vielleicht auch mal zumindest mal diesen Abwärtstrend so ein bisschen zu stoppen und dass sie jetzt vielleicht mal so bei dieser 300-Euro-Marke, wo sie jetzt so aktuell sind, dass die jetzt auch nicht nochmal so, ihr wisst, ich bin kein Charttechniker, aber dass die jetzt so mal so ein bisschen gehalten wird dann einfach, weil auf dem Niveau muss ich dann schon echt sagen, finde ich sie bewertungstechnisch wirklich sehr spannend. Ja, sie haben ihre Probleme, aber man muss halt eben das Ganze trotzdem auch wirtschaftlich sehen und da muss man halt einfach sagen, bewertungstechnisch ist das jetzt ein Unternehmen, das durchaus mal sehr interessant ist. Die haben eine Free Cash Flow Yield von 6,6% und das für ein wirklich noch gut wachsendes Unternehmen, also finde ich tatsächlich so bewertungstechnisch recht günstig, aber da würde mich natürlich auch mal eure Meinung dazu interessieren. Wie seht ihr das so bei Adobe? Schreibt uns das auf jeden Fall mal in die Kommentare rein, egal ob ihr bei Spotify oder bei YouTube reinschaut. Wie hast du es gesehen bei Adobe? Ist das jetzt für dich schon so auch ein erstes Lebenszeichen dann wieder? Oder sagst du, ja, lieber erstmal noch ein bisschen ruhig sein? Ja, sag mal, was du davon hältst.
Also die Aktie hat jetzt year-to-date, also in Euro, 28% verloren. Ne? Also die ist wirklich sehr, sehr schlecht gelaufen. Wir haben schon oft drüber gesprochen, dass eigentlich die Bewertung mittlerweile doch recht günstig geworden ist. Wobei man das ja immer bei solchen Aussagen immer aufpassen muss, denn günstige Bewertung, wenn dann eben operativ es nicht läuft und eine Gewinnwarnung kommt, dann kannst du dir das Günstige sonst wohin schieben einfach.
Ganz ja, klar, ja.
Hier muss man einfach sagen, und das erinnert mich so ein bisschen an Alphabet mittlerweile, nicht ganz zu vergleichen, aber der Pessimismus ist doch wirklich brutal, dass sie hier kein Mensch braucht mehr Adobe, weil wir haben ja hier Canva oder Figma, was weiß ich, was alles. Ne? Schwer einzuschätzen für mich. Ich arbeite nicht in einem Konzern und weiß nicht, wie stark das dort verankert ist. Aber wenn ich jetzt mal rein die Zahlen mal anschaue und auch die Aussagen, sieht es ja eben doch so aus, als ob dieser ganz große Pessimismus doch ein bisschen übertrieben ist, denn 11% weiteres Wachstum, Prognose angehoben. Sie sagen selber, die Nachfrage nach den ganzen auch KI-Tools ist extrem hoch. Also da passt irgendwas nicht mit zusammen einfach. Und auch der Ausblick ist eigentlich okay, muss man sagen. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass die Aktie sich jetzt so langsam fängt, aber vielleicht braucht es noch ein bisschen Zeit, bis der Markt dann wirklich sagt, okay, Adobe ist doch kein KI-Verlierer mit ihrem Firefly und Co. Sie haben ja überall jetzt auch ihre KI-Tools drinne, sondern könnten da auch profitieren. Ich glaube schon, dass bei ein paar Produkten werden sie Probleme bekommen mit Wettbewerbern, aber der Gesamtkonzern verdient, wie gesagt, wie du gesagt hast, extrem viel Geld weiterhin, und dass die jetzt im Untergang geweiht sind, das sehe ich auch ehrlich
gesagt. Und vor allem, das ist ja ein guter Punkt, den du angesprochen hast, wir haben es ja sonst so bei Unternehmen, gerade wenn Gewinnwarnungen kommen und so, dass dann eben so der große Absturz kommt und viele sagen, jetzt günstig. Bei Adobe ist es jetzt aber nochmal der Fall, Prognosen wurden angehoben. Das heißt jetzt also zumindest mal, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt diese prognostizierten Gewinne, also zumindest mal so ungefähr eintreffen werden, die ist ja jetzt verdammt hoch. Deswegen kann man ja jetzt da auch schon rückschlüssig sagen, ja, die Bewertung ist jetzt eigentlich auf dem Niveau schon wirklich günstig, weil es sieht ja jetzt auch nicht danach aus, dass jetzt auf einmal so diese große Gewinnwarnung kommen soll, weil woher sollte die jetzt kommen? Ja, weil die Tools, die sind jetzt da. Ja, die werden ihnen Marktanteile abnehmen, keine Frage. Das ist ja auch das, was ich immer gesagt habe bei Adobe. Das Problem ist halt einfach, als ein Unternehmen, das über 90% Marktanteil in einem Bereich hat, kannst du halt nichts mehr gewinnen, auch nichts mit neuen Tools dann, und auch ganz Adobe läuft ja mit super wenigen Mitarbeitern, so jetzt mal ehrlich ausgesprochen. Ja, das ist so halt das große Problem. Ja, die werden Marktanteile verlieren, aber sie werden nicht verschwinden oder disruptiert, weil sie vor allem im Profibereich, also da habe ich jetzt auch schon so mit dem ein oder anderen Profi gesprochen, der also wirklich da professionell arbeitet, da wurde auch gesagt, Adobe wird da nicht abgelöst werden, also auf absehbare Zeit. Ja,
das glaube ich nämlich auch. Ne? Ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden, ob jetzt wir zwei Hansels sagen, ey, Photoshop ist ja voll kompliziert, lass mal Canva benutzen oder so, ne? Oder ob du da jetzt, keine Ahnung, in einem Großkonzern bist, die werden nicht so einfach von Adobe weggehen, weil es ja auch komplett in ihr System alles integriert ist, wahrscheinlich Datenschutzkram und was weiß ich, was da alles, ne? Die haben die Bilder über Adobe und so Lizenzgeschichten, also ich glaube, ganz so einfach ist die ganze Geschichte nicht, und sie selbst sagen ja, was auch immer das genau bedeutet, AI Influenced ARR, also irgendwelches wiederkehrende Umsätze, die was mit KI zu tun haben, die sind jetzt erstmals bei 5 Milliarden. Und die Prognosen, die sie hatten für die AI-First-Produkte bis zum Jahresende, die haben sie jetzt sogar in Q3 erreicht. Also sie selbst sagen, sie sind sogar besser als ihre eigene Roadmap. Also von daher, und der operative Cashflow 2,2 Milliarden, neuer Höchststand fürs Q3. Also der Aktienkurs auf der einen Seite läuft schlecht, aber das, was sie jetzt auch wieder geliefert haben, ist, denke ich, weiter mehr als solide. Ne? Und ich denke, auf dem Level, wenn man daran glaubt, dass Adobe nicht verdrängt wird, könnte man auf jeden Fall mal überlegen, ne, hier einzusteigen, wenn sie jetzt nicht doch in Zukunft massiv unter Druck geraten und dann vielleicht gar nicht mehr wachsen oder einstellig wachsen, aber aktuell wachsen sie zweistellig. Ja, also sieht gar nicht so schlecht aus.
Und das ist so, wie du gesagt hast, ja, so Leute wie wir, die da so Nullpeiler sind, so was diese Software angeht, ja, da werden sie die Marktanteile verlieren, also an Canva, an Figma, an Microsoft Designer, Midjourney, was es da alles gibt, ja.
Aber Figma ist ja auch, Frage, Figma ist nicht gerade ganz, auch nicht wirklich easy. Also
das kommt noch mit dazu, ja.
Wir nutzen das ja auch bei uns, ne? Aber wenn ich daran Sachen versuche abzudaten, das schieße ich maximal das ganze Design. Also das ist so schlimm. Komplett das eine Ding irgendwie. Ich habe da Sachen markiert und alles zerschossen. Dann wusste ich nicht mal mehr, wo ich bin auf dem Desk. Ich habe nichts mehr gefunden irgendwie. Also
ja, ich kann mir gerade den Blick dann so von deinen Designern und so vorstellen. Jetzt war wieder der unfähige Chef da. Erst verzockt da alles an der Börse und jetzt zerschießt er noch unsere Designs. Dann kann ich mir gut vorstellen.
Ja, bei Canva ist es halt, ne, klar, hier guckst du hier KI-Tool, hier Vorlage, bla bla bla. bla, mach mir einen Geburtstagsgutschein. Klar, dann spuckt er dir halt direkt eine Vorlage aus.
Ja. So, ne? Aber, und eben für diese Sachen, da wird Adobe halt Marktanteile abgeben müssen. Aber im Profibereich sieht es nach wie vor nicht so wirklich danach aus. Ja, bei Figma gibt es auch viele Möglichkeiten, aber ist wiederum auch vom Einstieg, weil da kann ich jetzt mitreden. Ich arbeite selbst seit 2,5 Jahren mit Figma. Also, dass du da jetzt einfach reingehst und loslegst, so wie bei Canva, das ist halt eben nicht der Fall. Ja, also auch bei Figma brauchst du wirklich eine Einführung dann. Aber ich finde es trotzdem ein Stück weit übersichtlicher als Photoshop. Aber das ist jetzt nur meine Meinung von jemandem, der da null Ahnung von dem Zeug hat. Ja, aber mit Figma
ist einfach genial, auch für kollaboratives Arbeiten. Ne? Dann hast du dann hier sagen, ey, hier ist der Beitrag für XY oder hier ist Design für die App. Und da siehst du halt dann alle Leute, die da gerade drin sind. Du siehst die Mauszeiger, jeder kann da bearbeiten. Maxi, das ist schon also unfassbar geil gemacht einfach. Ja. Ne, da muss nicht einer irgendwie was teilen und so. Und jeder kann da direkt reingehen, mitschreiben, Kommentare. Das ist schon einfach ein krasses Tool.
Ja, also, das stimmt.
Ich wundere nicht, dass das Adobe übernehmen wollte. Apropos Figma, aber die Aktie wurde auch ordentlich gestutzt in letzter Zeit. Ne? War im Hoch mal bei 100, über 140. Scheint sich jetzt im Bereich 50, 55 Dollar zu fangen. Ne?
Aber ja, aber da hatten wir es ja davon, die Bewertung ist halt einfach absurd gewesen. Und sie sind jetzt halt vom Thema her halt wirklich zum schlechtmöglichsten Börsenzeitpunkt halt eingestiegen, weil halt Software gerade so unter Beschuss ist. Und sie sind halt im wirklich so der krasse Konkurrent zu Adobe in vielen Sachen dann halt einfach. Ja. Und warum sollte eine Figma jetzt auf einmal so viel höher bewertet sein? Ja, die wachsen teilweise noch stärker, aber natürlich kommen die auch von einem anderen Niveau her, aber darüber hatten wir es ja dann schon, ja. Dann würde ich sagen, wir springen mal weiter. Wir wollten ja heute noch ein paar Aktien präsentieren, auf die wir gerade einen Blick geworfen haben. Davor noch eine kurze Werbeunterbrechung, wenn ihr einen zuverlässigen Broker sucht, um eure Aktien wie vielleicht sogar Adobe oder gerade auch so Aktien zu kaufen, die es eben nicht so überall gibt, da können wir euch den Smart Broker empfehlen. Da kam ich ein gutes Beispiel, ich habe vor kurzem ein Video gemacht mit 5 Unternehmen, bei denen ich wirklich sehr viel Potenzial sehe, also so mögliche Tenbagger-Aktien, aber die natürlich dann nicht so teilweise an den größten Börsenplätzen gehandelt werden. Also da gab es einige Neo-Broker, wo mehrere Titel nicht zum Handeln da waren. Beim Smart Broker 30 Börsenplätze konnte man alle Aktien handeln, über 40.000 Aktien. Ihr habt hier die Möglichkeit, über 4.600 Sparpläne ohne Ordergebühr ausführen zu lassen und auch echte Kryptowährungen zu kaufen. Das ist natürlich auch immer ein deutlicher Vorteil gegenüber dann irgendwelchen Zertifikaten oder ähnlichem. Und wenn ihr beim Smart Broker über unseren Link ein Depot eröffnet, bekommt ihr eine Telekom-Aktie gratis von uns geschenkt. Dafür müsst ihr nichts weiter machen, nur Depot eröffnen und in den nächsten Tagen bzw. ersten Wochen wird die euch ohne Wenn und Aber eingebucht. Ihr müsst dafür nichts einzahlen oder ähnliches. Deswegen schaut es euch gerne mal an. Wie gesagt, kam bisher auch sehr gut bei uns in der Community an, der Smart Broker. Viele positive Rückmeldungen. Deswegen hilft natürlich auch uns damit, die Arbeit auf dem Podcast zu finanzieren und zu unterstützen. Dafür sagen wir recht herzliches Danke und Werbung Ende. Genau. Ich bin aktuell gerade auch bei mir im Depot wieder so ein bisschen am Gucken, welche Unternehmen könnte man so wieder ein Stück weit nachkaufen. Das ist jetzt auch eines der Sorgenkinder mit dabei bei mir, wo jetzt aber auch schon so wieder so erste Anzeichen dafür, meine ich, so da sind, dass auch hier jetzt mal wieder so eine Erholung dann oder es zumindest mal so eine Bodenbildung stattgefunden hat. Das ist bei LVMH. Die hatten ja jetzt mal wirklich ein paar gute Tage. Es gab dann auch mal wieder ein bisschen Abverkauf. Aber ich glaube, es zeigt sich jetzt auch, ja, jetzt sind wirklich schon so einige also schlechte Quartale halt einfach veröffentlicht worden, teilweise mit Rückgängen in wirklich wichtigen Sektoren. Aber das ist ja dann eben auch wieder mit Blick auf das nächste Jahr eine recht gute Ausgangsposition, um dann da auch wieder mal so für nachhaltige Wachstumsraten zu sorgen. Und wie gesagt, der Zyklus, also der Luxussektor, der ist halt auch zyklisch. Das muss man doch einfach mit dazu sagen. Und wir sind jetzt aktuell in einer Phase, in der gerade auch so die Käuferschicht bei LVMH, die für das große Wachstum die letzten Jahre gesorgt haben, es nicht so gut geht. Ich habe nämlich zum Beispiel gestern erst einen Artikel gelesen, 67% der Leute, die bei LVMH einkaufen, haben ein Jahresgehalt, es war von Pfund, von 100.000 Pfund und weniger. Also 2/3 ist tatsächlich eher so die klassische Mittelschicht oder sogar eben noch etwas unten drunter. Und darüber hatten wir ja auch schon das ein oder andere Mal gesprochen, dass viele halt sich mittlerweile wirklich lange da eins ab aufsparen, um sich dann da halt irgendwie eine Louis-Tasche oder Mantel dann zu kaufen.
Gönnen sich dann einmal was haben.
Ja, genau, dass man da mitmachen kann. Da gibt's ja diesen berühmten Spruch, ich meine, er ist von Fight Club gewesen, wo man sagt, ja, man kann, die Leute kaufen sich Dinge, die sie nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die man nicht mag. Und so, das ist tatsächlich so ein großer Teil auch dieser Luxus-Story dann, ja. Aber mit Hinblick auf eine lange Entwicklung muss ich ja trotzdem sagen, LVMH hat ein sehr gutes Management, sie haben viele starke Marken, sie sind gut diversifiziert in den Bereichen. Und deswegen finde ich es jetzt aktuell einen wirklich recht spannenden Zeitraum, um da mal auf eine Aufstockung eben nachzudenken. Und bei mir ist es aktuell wirklich sehr wahrscheinlich, dass ich hier eine Aufstockung vornehmen werde. Bewertungstechnisch sind wir jetzt auch bei einer Free Cashflow-Rendite von weit über 6%. Und das finde ich für so ein starkes Unternehmen wirklich schon eine recht spannende Geschichte dann in dem Zusammenhang. Die sind ja auch so gerade Dividendenwachstum in guten Zeiten immer wieder stark mit dabei gewesen. Zum Beispiel in den letzten 5 Jahren hatten sie durchschnittliche Wachstumsraten von 16,3% in der Dividende. Das würde jetzt die nächsten 2-3 Jahre wahrscheinlich nicht ganz so hoch vom Durchschnitt her sein, aber ein wirklich hervorragendes Unternehmen und bei mir aktuell ganz oben auf der Nachkaufliste mittlerweile angekommen. Ja,
ja, also ich glaube, Trendwende könnte kommen, wenn es aber wirklich mal in Europa der Aufschwung kommt. Ja, gestern war ja noch EZB-Sitzung, hatte ich gerade eben gar nicht erwähnt, war aber auch nichts Besonderes, gab ja keine Zinssenkung, sondern es ist alles gleich geblieben. Man erwartet ja jetzt für das Jahr 2026 1% Wachstum in der Eurozone, hat er vorher gesagt 1,1, 2027 dann angeblich 1,3%, ne, da bleibt man dabei. Wenn das mal wirklich so kommen sollte und dann auch die Löhne steigen, dann wird es auch bei LVMH wieder deutlich besser laufen, denke ich. Also ich glaube, auf dem Niveau ist das Ding wirklich interessant, aber für eine Trendwende, ja, da müssen wir meist ein gutes Quartal mal wieder liefern oder gute Aussagen zur Prognose, was so die Konsumstimmung angeht. Es gab übrigens diese Woche noch von Inditex eigentlich ganz gute Zahlen und Ausblick. Ne, wie gesagt, Verbraucher, und die haben gesagt, dass der August wohl sehr gut lief. Aber kann natürlich auch sein, dass, keine Ahnung, die Mode bei Zara gerade besonders gut ankommt. Weiß nicht, ob man das auf alles ummünzen kann, aber jede gute Nachricht so in Sachen Verbrauchervertrauen, Verbrauchersektor wäre natürlich auch sehr positiv für LVMH. Genau. Ich kann ja mal weitermachen, was ich spannend finde, habe ich nämlich heute gesehen. Ihr wisst ja, ich habe ja die ganzen Rückversicherer bei mir im Langfristdepot recht hoch gewichtet. Munich Re ist meine größte Position. Hannover Rück habe ich auch und die liefen ja jahrelang wirklich einfach brutal gefühlt. Gab es keine Rücksetzer mehr. Jetzt aber zuletzt, ja, wir laufen fast schon so Richtung Bärenmarkt. Also die Hannover Rück ist year to date im Endeffekt wenig verändert. Auf Sicht von einem Jahr hat sie sogar leicht verloren, 3-4%. Das lag jetzt vor allen Dingen daran, dass es dann vor einiger Zeit, ich muss gerade nochmal schauen, ob ich das finde, so ein bisschen eine Enttäuschung gab bei der Prämienentwicklung. Die soll nämlich wohl leicht zurückgehen. Das hatte auch die Munich Re dann gesagt. Ich glaube, das hatte dann diese Schwäche ausgelöst, plus dass die Munich Re einen schwachen Ausblick hatte. Aber die Hannover Rück, da gab es jetzt heute auch eine Kaufempfehlung von der UBS, die sagen, die Aktie ist jetzt mittlerweile sehr, sehr günstig. Wenn man sich auch hier mal so die Kennzahlen anschaut, also KGV so 11-12 ungefähr, Dividendenrendite von 4%. Die Dividende steigt ja seit Jahren sehr, sehr steil. Es gab teilweise sogar auch mal so Sonderdividenden. Es hängt dann davon ab, ob ja irgendwelche Großschäden da waren oder nicht. Aber die Hannover Rück selbst hatte zuletzt auch gesagt, dass sie bei der Vertragserneuerung eine starke Nachfrage erwarten. Und sie sehen weiter ein attraktives Marktumfeld und sind da weiter optimistisch, dass sie wachsen können, auch wenn die Rückversicherungspreise stabil bleiben oder sogar leicht zurückgehen. Also ich glaube, das Hyperwachstum wird dort nicht zu sehen sein, aber alle, die schon mal in diesen Sektor einsteigen wollten, bei einem soliden Unternehmen, was jetzt auch, glaube ich, nicht von KI und so krass gefährdet ist, ne, wo da geht's mal hoch, mal runter, immer nur, das könnte Gefahr sein, das könnte Chance sein. Ich glaube, der Rückversicherungssektor ist da eher so ein bisschen außen vor. Ne, da gibt es die paar großen Player und das war's. Für den ist zum Beispiel eine Hannover Rück jetzt, glaube ich, auf dem Niveau ganz spannend. Also dieses ganze Niveau 240 Euro ist ganz interessant. Heute mit der Empfehlung der UBS ist die Aktie sogar mal 3% im Plus. Ja, mal sehen, ob sie das hält, aber vielleicht ist so der Abwärtstrend so ein bisschen aufgefangen jetzt. Aber finde ich auf dem Niveau echt spannend. Da gucke ich auch mal ich werde wahrscheinlich, die Position ist nicht so groß, da jetzt auch nochmal in den nächsten Wochen hier ein bisschen aufstocken.
Ja, definitiv interessant und eben natürlich die letzten Jahre sehr stark gewesen bei den Rückversicherern, auch bei vielen normalen Versicherern. Ja. Aber auch da gibt's oft dann auch mal starke Schwankungen. Also gerade auch bei der Allianz, wenn man so mal die letzten 5 Jahre verfolgt hat, da gab's auch echt mal wieder richtig harte Zeiten. Also da hat sich oft ein Blick dann drauf gelohnt, ja. Wo ich gerade auch noch am Schauen bin, ja, es gibt auch noch im Tech-Sektor so die ein oder anderen Player, die jetzt noch nicht so völlig davongelaufen sind. ASML ist da eine meiner Lieblingsposition und bei der bin ich gerade auch so ein bisschen am Schauen, ob man hier nochmal eine Aufstockung vornehmen könnte, weil die jetzt von diesem großen Hype so in den letzten Wochen und Monaten eigentlich ja völlig verschont worden sind, muss man ja leider sagen. Ja,
ja. Sie hatten ja einen Anti-Hype, die waren ja im April ja. Und so weiter nochmal brutal abgestraft worden, dann gab es ja nochmal Mitte Juli einen riesigen Rücksetzer. Die Zahlen kamen nicht so gut an, aber so in den letzten Tagen eigentlich ganz gutes Zeichen. Die berappeln sich so richtig jetzt wieder eigentlich. Ne? Also
ja, da gab es ja auch eine positive Kommentare beispielsweise von der UBS. Die rechnen jetzt mindestens mit 20% EPS-Wachstum.
Also wenn das kommen sollte, ne, dass sie in den nächsten, was haben sie gesagt, 3-4 Jahre mit 20% pro Jahr beim Ergebnis wachsen, dann wird die Aktie auf jeden Fall steigen. Ne? Aber das weiß man natürlich nicht, ob das stimmt.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeiten, die sind auf jeden Fall da dafür, ja, weil zum einen, jetzt ist so dieser Schweinezyklus bei denen eigentlich vorbei. Wir haben es jetzt auch schon bei letzten Quartalszahlen wieder gesehen, wo sie ja wirklich stark zweistellig gewachsen sind, ja. Also die Vorzeichen sind jetzt da, dass so langsam die Bestellungen wieder nach oben gefahren werden und zum EPS-Wachstum kommen ja eben auch die Aktienrückkäufe mit dazu. Also das heißt, wenn 20% EPS-Wachstum, musst du nicht 20% Gewinnwachstum haben, sondern da kommt auch nochmal das ein oder andere Prozent dann eben mit dazu, wenn die Anzahl der ausstehenden Aktien rückläufig ist. Und es hat sich halt nach wie vor an der Marktposition von ASML nichts verändert. Ja, sie haben jetzt aktuell eine Free Cash Flow von 3,5% und vor allem EV-EBIT von 23 aktuell. Das ist ihr niedrigster Stand seit 5 Jahren, den sie aktuell dann haben. Ja, KGV, Forward-KGV ist so um die 29 jetzt aktuell. Aber gerade auch da hat man mal gesehen, also in Boomzeiten, da haben auch schon mal die KGVs die 40 überflügelt. Und das ist halt für ein Unternehmen in der marktbeherrschenden Position in so einem wichtigen Zukunfts-, vor allem auch Wachstumssektor, steckt da meiner Meinung nach trotzdem noch Potenzial drin, weshalb ich dann auch hier gerne immer wieder mal ASML auch schon über die letzten Jahre, also es ist tatsächlich auch eine Aktie, die ich schon mehrmals nachgekauft habe, aber auch nicht müde werde, das weiter zu tun, weil ich da eben auch weiter in eine große Zukunft glaube. Und jeder, der sich so die letzten Jahre mit ASML beschäftigt hat, der weiß dann eben auch, da geht's dann als mal wirklich wieder ganz, ganz schnell, dass dann so wirklich so FOMO entsteht. Also die steigt dann extrem hoch und dann geht's eben wieder so ein bisschen runter. Also es ist halt nicht so wie diese Microsoft, wo so beständig immer nach oben läuft, aber bietet ja natürlich gerade auch so für langfristige Anleger dann immer wieder interessante Chancen zum Einstieg dann, genau.
Ja, was mir lustigerweise vor kurzem reingespielt wurde bei YouTube, wenn ihr einfach eingibt TSMC Arizona auf dem TSMC-Kanal, da seht ihr mal, wie diese Fabrik in Arizona gebaut wurde von TSMC mit den ganzen Maschinen und so. Das ist wirklich unfassbar krass einfach. Ne? Das ist wie so eine Art Doku, geht 10 Minuten, kann man sich mal reinziehen. Das sind schon echt Dimensionen. Absolut krass einfach. Ne?
Also, und was es noch als Nachricht gegeben hat, ASML ist einer der Lead-Investoren bei Mistral, heißt das Unternehmen. Das ist ein direkter Konkurrent zu OpenAI und Anthropic. Da haben sie 1,7 Milliarden Euro investiert. Also das Unternehmen wird zu fast 12 Milliarden Euro bewertet mittlerweile. Also sie strecken da auch ihre Fühler so in einige anderen Richtungen noch aus. Deswegen ASML fand ich schon immer unser interessantestes Tech-Unternehmen in Europa. Und deswegen wird es auch bei mir weiter in dem Depot eine gewichtige Rolle spielen, auf jeden Fall. Ja.
Nice. Okay.
Genau. Hast du noch was oder sind wir?
Ich gucke mal das nächste Mal noch.
Ne? Alles
klar. Ich starte jetzt hier erstmal mit der Hannover Rück demnächst im Dividendenbereich und dann Tech-Sektor. Ja, da hatte ich zuletzt bei, das hat, weiß nicht, ob ich es hier erwähnt hatte, ich hatte bei ServiceNow zum Beispiel eine Position aufgebaut.
Das hatten wir mal in der Folge erwähnt.
Ja. Ne? Genau. Die entwickelt sich jetzt die letzten Tage auch wieder ein bisschen besser. Ne?
Ja, vielleicht hilft
aber
Vielleicht hilft Adobe jetzt da auch noch ein bisschen, dass wir jetzt manche dann doch sehen, hey, der Software-Sektor, er ist doch noch da und verdient doch noch Geld. Ja. Wir werden es für euch durch weiter.
KI abgelöst von wegen, schreib mal einen Prompt. Bitte erstelle mir eine Software wie ServiceNow. So, dass man
Wir werden es mal ausprobieren in einer der nächsten Folgen. Dann würde ich sagen, wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Wie gesagt, wenn ihr einen Smart Broker euch mal anschauen wollt, Link, Videobeschreibung, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo für die Folge da und dann hoffen wir, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Übrigens, das Feedback war wirklich sehr gut, als wir Mittwoch die Folge direkt an dem Tag aufgenommen haben. Das werden wir jetzt mal weiter versuchen auf jeden Fall, dass wir da immer up to date sein werden. Ich glaube, für die Samstagsfolge könnt ihr uns ja aber auch nochmal Feedback dazu geben. Ich glaube, das reicht, wenn man das freitagmittags macht. Da kommen ja keine Zahlen mehr oder ähnliches.
Im Normalfall kommen freitags ja nichts groß auf. Kommen jetzt genau mittags Arbeitsmarktdaten oder weiß Gott was, aber eigentlich passiert freitags nichts. Es kommen auch keine Zahlen mehr groß freitags und so.
Deswegen, genau. Und ich sehe mich auch samstagmorgens um 7 eigentlich nicht so im Aufnahmestudio, muss ich auch nochmal dazu sagen. Aber gebt uns auch da gerne mal Feedback, ob das dann so passen würde für euch oder ob wir Freitag früh die Folge bringen sollen. Schreibt uns da gerne mal ein Feedback. Wir lesen uns das dann durch. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.